Es tut mir leid, dass die Texte heute so überhaupt nicht in unser Zeit- und Wohlfühlstimmung passen, weil normalerweise, wenn Sie die Nachrichten aufmachen, egal auf welchem Medium, es muss ja gejammert werden, dass alles zu Ende geht und die Welt zusammenstürzt und jetzt präsentiert Ihnen die Kirche Jubel und jauchzt und freut euch und seid eine neue Schöpfung. Also das passt mit meinem Grundpessimismus überhaupt nicht zusammen. Sie wissen ja, only bad news are good news. Und ich möchte doch bitteschön auch in der Kirche bad news hören, dass alles so schrecklich ist. Gucken Sie sich doch mal an, wie viel Platz hier noch ist. Und früher war das alles nicht so. Da hatten die Leute auch noch was Anständiges an, als sie in die Kirche gegangen sind. Nicht so kurze Röckchen oder kurze Hosen wie die Herren hier. Früher war alles besser. Da gab es diesen Glaubensschwund noch nicht und die Volkskirche war großartig, von Leichnam mit 100.000 Leuten und 5 Blasmusikkapellen. Und dann jauchzt und jubelt. Und der schlimmste Satz, den haben wir überhört. Der schlimmste Satz heute war, die Ernte ist groß. Ja, mein Gott, was hat denn der auf den Augen? Hat der Tomaten vor den Augen? Nix ist groß, keine Ernte, egal wo du hinguckst. Niedergang, Leere, alles ist vorbei. Und da sagt der Herr, die Ernte ist groß. Und überfordert damit seine armen Jünger. Im 9. Kapitel waren es die 12, die raus mussten, 6 Zweierpärchen. Und im 10. Kapitel sind es scheinbar die anderen Jünger, die hinten dranhängen, die 72. Also 36 Zweiergruppen müssen ausschwärmen und dann sollen sie mal gucken, wo sie die große Ernte finden, unter welchem Teppich oder wo auch immer das sein soll. Ich meine, da gab es noch nicht Ostern, da gab es noch keine Auferstehung, da gab es noch keinen Osterjubel, da gab es noch keinen Heiligen Geist. Was sollen die armen Männer denn da tun? Groß ist die Ernte? Ich musste ein bisschen schmunzeln, weil die Armen sollen ja wie Schafe unter die Wölfe gehen. Ihr Schafsköpfe, lasst euch mal eure Schafsköpfe abreißen da draußen. Sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ihr seid ja selbst dran schuld, wenn ihr das macht. Die Ernte ist groß. Glauben Sie das? Also mal ehrlich, glauben Sie, dass die Ernte groß ist? Ich bin vor kurzem über einen freikirchlichen Prediger gestoßen, der ist 2019 gestorben, hat auch eine relativ merkwürdige Sache aufgebaut, ist auch nicht in allem mit dem übereinstimmend, was wir als katholische Kirche uns so vorstellen. Der hieß Reinhard Bonke und der bezeichnete sich selbst als Mähdrescher Gottes. Ich fand die Bezeichnung eigentlich immer unpassend, solange bis ich in der Vorbereitung für heute Abend auf diese Feststellung gestoßen bin, die Ernte ist groß. Ihr Experten in der Landwirtschaft, was brauche ich für eine große Ernte? Eine große Erntemaschine. Also zumindest kann man dem Reinhard Bonke nicht vorwerfen, dass er das Evangelium nicht gelesen hätte. Er hat verstanden, dass es um eine große Ernte geht, für die man eine große Erntemaschine braucht, also einen Mähdrescher. Und er hat in all seiner Bescheidenheit gesagt, das bin ich, der Mähdrescher Gottes. Ja, ein anderer Mähdrescher war der heilige Willibald. Der kam ebenso, was weiß ich, so um 745 hierher. Und das war kein einfacher Job, no easy job for this English gentleman. Denn was hatte denn der um alles in der Welt mit dem Siedlungsgebiet von Eichstätt zu tun? Der kam aus der englischen Oberschicht. Dem ist doch egal, was hier im ehemaligen Urdonau-Altmühltal los ist, am Knick der Willibaldsburg. Der war unterwegs gewesen in der Welt, der hatte alles gesehen, der war in Rom, in Jerusalem, in Konstantinopel. Was braucht denn der Eichstätt? Und es war ein ziemlich hartes Pflaster, denn hier kam nach der Völkerwanderung genau zu der Zeit das Siedlungsgebiet von 5 verschiedenen Stämmen zusammen. Da waren, was weiß ich, alle Mannen hier, Bajuwaren, da waren Thüringer, da waren Sachsen, da waren Franken. Aber glaubt bitte nicht, dass sie dieselbe Sprache gesprochen haben. Und Stammesverbände heißt permanente Spannung, weil permanenter Krieg aller gegen alle. Und dann kommst du als English Gentleman mit deiner kleinen Tasse Tee und abgespreizten kleinem Finger hierher und sollst diesen Haufen in irgendeiner Art und Weise christianisieren. Und er wird sich auch gedacht haben, Ernte ist groß, von wegen, ich sehe hier nichts außer Probleme. Gut, er hatte seine bischöfliche Vollmacht und die hat ihm scheinbar kräftig geholfen. Wir sind das Produkt aus dieser Zeit. Hat sich viel verändert seitdem? Ich glaube nicht. Also dieser gesunde Grundpessimismus des Eichstätter Katholiken ist geblieben. Ernte? Ernte? Ich sehe keine Ernte. Wo soll hier eine große Ernte sein? Keine Ahnung. Das mit den Sprachverwirrungen ist wieder genauso wie vor 1300 Jahren. Wir sind auch ein Siedlungsgebiet geworden. Bei uns wohnen Russen und Ukrainer, Filipinos und Latinos. Wir haben Leute aus verschiedenen indischen Bundesstaaten, aus Malaysia, aus verschiedenen europäischen Ländern. Und die bilden nicht selten kleine, in sich geschlossene Milieus, Stammesverbände. Und dann recken sie die Ellenbogen raus, die Türken gegen die Kurden, die Araber gegen die was weiß ich. Hat sich nicht verändert. Genauso wie der gute Willibald damals bei weitem sprachlich die meisten nicht verstehen konnte, genauso wenig verstehe ich heute die meisten Menschen. Und wahrscheinlich die meisten Menschen verstehen auch nicht das, was ich so erzähle. Ich hoffe, bei euch ist es ein bisschen anders. Es bleibt so. Wir sind ein unglaublich bunter Stammesverband. Ziemlich wenig Einheit, ziemlich wenig Interesse füreinander, ziemlich wenig Gefühl, dass die Spannungen besser werden könnten. Zumindest der heilige Willibald hatte den Auftrag des Papstes, da was zu machen. Und ich könnte sagen, ich habe auch den Auftrag des Papstes, Neuevangelisierung zu machen. Also nicht mit euch, sondern mit den anderen, die nicht dazu gehören. Also ist alles gleich, wie vor 1300 Jahren. Ich finde es ein unglaublich schönes Bild, was Jesus sich so vorstellt, damit er seine große Ernte einbringen kann. Du kannst nämlich nur sehen, wie groß die Ernte ist, wenn du wirklich genau hinschaust. Also wenn ich immer mit denselben Leuten zu tun habe, bekomme ich gar nicht mit, was sich verändert. Ich muss wirklich rausgehen und versuchen, Kontakt zu Menschen zu bekommen, die ich sonst nicht treffe. Und dann kann ich feststellen, hoppla, da ist ja was gewachsen. Keine Ahnung, wer da was gesät hat, ich war es nicht. Aber ich sehe, da ist was los. Das könnte man ja fast schon ernten. 36 Zweierteams laufen durch die Stadt. Tun wir das auch? Sie gehen dorthin voraus, wohin der Herr gehen will. Ein super schönes Bild, oder? Jesus möchte irgendwo hingehen und er hat so viel Zutrauen zu mir, dass ich nicht hinter ihm herlaufe, sondern er sagt mir, geh du mal voraus. Das ist ein unglaublicher Vertrauensbeweis und ein Zeichen, wie ernst Jesus Christus unsere Sendung als Christen nimmt, wie ernst er unsere Würde und unsere Freiheit nimmt. Und er beauftragt die Jünger mit einer doppelten Strategie. Auch merkwürdig. Er sagt ihnen auf der einen Seite, ihr geht da mal raus und gleichzeitig betet für Arbeiter. Also nicht die, die nicht mitmachen sollen, beten, sondern die schon unterwegs sind, die sollen beten. Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Missverständnis in unserem Gebet um geistliche Berufe. Wir glauben, beim Beten um geistliche Berufe reicht es, dass ich mich in die Bank setze oder auf einen Stuhl und bete. Das Modell hier ist anders. Das Modell von Jesus Christus heißt, wenn du um Berufungen beten willst, dann sollst du dich schon mal selbst auf den Weg machen und sprechen und verkünden. Interessante Doppelstrategie. Die sollen auch nicht ins Hotel gehen, sie sollen keine goldene Kreditkarte mitnehmen, die sollen bei den Leuten vor Ort einkehren, damit sie Kontakt haben mit denen, Zeit, reden, auch ein bisschen sich in deren Schuld begeben natürlich. Wer wohnt schon gerne auf Kosten anderer? Das war damals nicht anders als heute. Und die krasseste Anweisung, die überlesen wir auch immer. Die krasseste Anweisung im Evangelium heißt, heilt zuerst und dann verkündet. Zuerst soll irgendwas passieren, was den Menschen gut tut. Ein Wunder kommt zuerst und dieses Wunder öffnet dann die Herzen für die Wahrheit der Botschaft Jesu Christi. Sie wissen, ich gucke mir Bibeltexte immer gerne sehr genau an, um mir zu fragen, warum funktioniert heute manches und manches funktioniert nicht. Und die Antworten sind, glaube ich, sehr klar. Jesus hat seine Strategie. Wir sollten uns nicht scheuen, mit Menschen in Kontakt zu kommen, deren Kultur wir nicht verstehen, gegen die wir 20.000 Vorurteile haben und deren Sprache wir auch nicht können. Das ging dem heiligen Willibald so und den 72 damals auch, denn mit Verlaub, Palästina war ein Vielvölkersiedlungsgebiet. Da hast du wahrscheinlich Leute aus dem ganzen Ost-Mittelmeerraum getroffen und die meisten konntest du gar nicht verstehen, wenn sie nicht ein bisschen schlecht Griechisch sprechen konnten. Wir sollen, während wir uns senden lassen, schon beten und wir sollen tatsächlich so verrückt sein und erst um Heilung beten, bevor wir den Leuten von Jesus erzählen. Gefällt euch das? Also ich habe mir es nicht ausgedacht, es steht in der Bibel drin und mein Job ist es, euch die Bibel zu verkünden. Das habe ich jetzt getan und das ist das, worüber wir jauchzen und jubeln sollen. Und wenn es euch ein bisschen unangenehm ist, ja, dann jauchzt und jubelt halt ein bisschen mehr. Amen.